Ehren mit einigen Jungen hatten oder waren dort hineingegangen und hatten mein Zelt verwüstet. Nun, was denkst du, kleines Mädchen dort hinten mit dem roten Haar, was ich hätte tun sollen mit dem Bären? Ich sollte richtig hinter ihm hergegangen sein, ist nicht so? Aber Folgendes hat sie getan. Sie war reingekommen, hat mein Zelt niedergerissen, hat alles rausgeworfen und mein ganzes Essen, was ich dort hatte, aufgefressen. Und sie hatte einfach eine wunderbare Zeit dabei. So, als ich dann herkam, ging sie weg. Und sie schrie nach ihren Jungen und einen von diesen Jungen lief mit ihr. Aber das andere wollte nicht laufen, blieb einfach sitzen. Hat auf sein Rücken mir zugekehrt, so, und tat etwas. Nun, ich hatte nichts anderes in meiner Hand als nur eine kleine Handaxt, womit ich Holz gehackt hatte mit einigen Ältesten oder älteren Leuten dort unten. Gut. Sie rannte aber so weit weg, wie, ich denke, diesen Telefonmast dort draußen da steht, und setzte sich hin und rief immer zu diesen kleinen Bären. Aber er kümmerte sich nicht darum. Er blieb einfach sitzen. Ich dachte nur, was tut diese Kleine eigentlich dort? Also ich ging etwas näher ran, aber ich hatte Angst, zu nah ran zu kommen, weil ich Angst hatte, sie würde mich kratzen. Ich konnte auch keinen Baum sehen und weiß, dass sie genauso gut klettern kann. So wollte nicht allzu nah an ihr rankommen, weil ich kenne die Natur von einem Bären. So, ich ging ein ganz klein bisschen ran. Und weißt du, was geschah? Nun, ich mag Eierkuchen ganz gerne. Wie viele von euch Jungs mögt auch Eierkuchen? Oh, die alten Jungs auch. Ich sehe, sie haben ihre Hände auch gehoben. Nun, wir mögen also alle Eierkuchen. Und die habe ich gern und ich habe es auch gern, Honig darauf zu gießen. Und als Baptist wisst ihr, dass gerade was uns auf dem Wege hält, weißt du, der Honig. So, hört gut zu. Ich besprenge dich nicht, ich taufe dir richtig. Und gieße richtig drauf, sodass richtig viel drauf ist und sie schwer sind. Also ich besprenge die nicht hier ein bisschen und da ein bisschen. Nein, ich gieße richtig auf sie, sodass sie ganz gefüllt sind mit Honig. Und dann, weißt du, hatte ich einen Eimer Honig dort oben. Ungefähr 2 Liter Eimer Honig. Und Bären haben Honig sehr gerne. So, diese kleine Bursche war dort hineingegangen und hatte den Deckel von dem Eimer runtergekriegt. Und saß dort so, mit diesem kleinen Eimer Honig unter seinem Arm so. Und nun, er wusste nicht, wie man das essen sollte, wie ihr das wissen würdet. So, er haute einfach seine kleine Tatze hinein und leckte so und leckte es. Und dann drehte er sich um zu mir und seine kleine Augen war ganz verklebt und sein kleinen Bauch war so glatt, wie es nur sein konnte von dem Honig. Und er saß dort und tauchte seine Hand hinein und leckte den Honig, wie er nur lecken konnte. Oh, ich dachte an eine gute altmodische Heiligen Geistversammlung. Wenn wir doch nur den Eimer öffnen könnten, unsere Hand hineinstecken und in den Topf und dann ablecken. Einfach weitermachen, weißt du, einfach ablecken. Und weißt du, was das Komischste dann war? Nachdem diese kleine Bursche so viel bekommen hatte, wie er nur bekommen konnte, da ließ er den Eimer fallen, rannte dort weg und weißt du, was geschah? Diese Mutterbären und diese andere kleine Junge fingen ihn an zu lecken, um so von dem Honig abzubekommen. So, gut, vielleicht wird unsere Versammlung irgendwie ähnlich sein. Ich hoffe es. So dass wir weiter einander es sagen können, dass die Herrlichkeit Gottes auf uns fällt. Gut. Ich freue mich, diese Kinder, kleine Kinder hier zu sehen. Und ich wollte euch so etwas erzählen. Und vielleicht morgen Nachmittag haben wir ein bisschen mehr Zeit und können wir ein bisschen mehr reden. Und wir möchten auch noch ein bisschen reden über irgendetwas zu Papa und Mama. Und nun werden wir sprechen über Dämonologie. Im Psalm 103, Vers 1 bis 3. Wir lesen diese Verse. Fast jeder Prediger und Geistliche oder Bibelleser kennt sie auswendig. Psalm 103, Vers 1 bis 3. Preis Jehova, meine Seele, und alle mein Inneres sein heiligen Name. Preis Jehova, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeiten, der da heilt alle deine Krankheiten. Bis soweit. Ich möchte, dass ihr hier beachtet, es heißt alle. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten. Nun können wir unsere Häupter einen Augenblick beugen. Nun, himmlische Vater, wir danken dir, heute Nachmittag hier sein zu können. Wir danken dir für diese kleinen Kinder, die auch sind. Sie sind die Männer von morgen und die Frauen, wenn es ein Morgen gibt, wenn Jesus verzieht. Nun, Vater, wir beten, dass du uns segnen wirst. Nun, wir jetzt reden von deinem Worte und von dem großen Feind, den wir haben, Satan. Wir beten, Gott, dass du uns eine Front aufstellen lässt, eine mechanisierte Einheit hier von der Kraft Gottes, die ihn widerstehen wird heute Abend in jeder Zentimeter von seinem Boden her und ihm zeigen wird, dass er überhaupt keine gesetzesmäßige Rechte hat, dass Christus ihn an unserer Stelle geschlagen hat, dort auf Golgatha starb. Und er vernichtete Gewalten und hat Satan jede Kraft geraubt, die er hatte. Und Gott möge uns Weisheit und Verständnis jetzt geben, um den Menschen wissen zu lassen, und auszulegen, wie sie wissen mögen, wie geheilt zu werden und Satan zu schlagen. Im Namen Jesu bitten wir das. Amen. Nun, für die nächsten Minuten werden wir jetzt reden über Dämonologie. Man hört so viel von Dämonen. Nun, morgen Nachmittag werden wir das wahrscheinlich beenden. Ich möchte sowieso 2 Tage von dieser Woche von diesen Dingen predigen. Oder 2 Tage, die Nachmittage davon, von diesen Dingen predigen. Nun, das Erste, was ist ein Dämon? Du hörst so viele Menschen von einem Dämon reden. Nun, gut, ein Dämon, Teufel, das kommt alles von einem Wort und im Englischen wird es genannt Quäler, Peiniger. Ein Bursche, der quält, ist ein Teufel, ein Böser. Er sagt, nun, die Bibel ist heute für die meisten Menschen irgendein altes Buch, das Großvater und Großmutter liest oder irgendetwas wie das. Da ist nicht viel dran. Es ist für alte Leute und so weiter, aber das ist verkehrt. Sie ist für jedermann. Und Dämonen sind Quälgeister oder Peiniger oder Quäler, die uns quälen. Nun, es gibt Dämonen, die kommen in die Seele von einem Menschen. Und das ist nun klar gesagt, das würde sein, ich möchte es doch so sagen, der Dämon, der kommt in die Seele, ist irgendetwas, was die Seele quält. Viele Male kannst du eine Person sehen, die vielleicht irrsinnig ist. Nun, sie möge sogar eine bekehrte Person sein, gefüllt mit dem Heiligen Geist und doch total irrsinnig sein. Seht ihr? Das ist richtig. Das hat nichts mit der Seele zu tun. Es ist ein Quäler. Sie ist durch irgendetwas, was sie quält. Nun, alle Krankheit, wir haben erstmal herauszufinden, dass alle Krankheit vom Teufel kam. Gott ist nicht der Urheber von Krankheit. Keine Krankheit kommt von Gott. Gott erlaubt dem Satan, so dann und wann, dir eine Krankheit aufzuerlegen, auf eine Zuchtroute, um dich zurückzubringen zu dem Hause Gottes, wenn du ihn nicht gehorchst. Aber Krankheit von Anfang an kam vom Teufel. Könntest du dir eine Person vorstellen, der glauben würde, dass Gott, unser himmlischer Vater, der Urheber sein würde von solch einer Sache wie Krankheit und Tod? Gut, nein, er ist es nicht, war es nicht und wird es nie sein. Gott erlaubte den Tod um die Ungehorsamkeit. Gott erlaubte den Tod. Wie ein Autor sagte, alles, was der Tod bewirken kann, machte Gott zu einem gepanzerten Wagen und zog uns in die Gegenwart Gottes, ein Gläubiger. Aber das Wort Tod bedeutet Trennung. Jesus sagte, er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Und er sagt, ich bin die Auferstehung, Leben. Er, der glaubt an mich, wenn er auch gestorben wäre, doch wird er leben. Und wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Und wir tragen die Leiber voneinander in das unheilige Grab, sehr frei übersetzt, aber er wird nie sterben. Nun, wenn ihr mal beobachten willst, als er sprach zu Lazarus, sagte er, Lazarus schläft. Die jüngeren Menschen, wie wir sind, sagten, oh, wenn er schläft, dann geht es ihm gut. Sie dachte, dass er meinte, er ruht. Aber dann kam er und redete zu ihnen in ihrer Sprache. Er sagte, er ist tot, so wie ihr das glaubt. Aber sagte er, ich gehe hin, um ihn wach zu machen, ihn aufzuwecken. Siehst du, wenn du, Tod bedeutet Trennung. Nun, wenn einer von euch sollte, also einer von eurer Familie sterben sollte oder so irgendetwas, wenn er bekehrt ist, dann sind sie nicht gestorben. Sie sind tot nach dem humanistischen Standpunkt. Aber sie sind nur von uns getrennt. aber sie sind in der Gegenwart Gottes. Sie sind nicht tot, sie können nicht sterben. Es ist unmöglich für sie, um zu sterben. Jesus sagte, er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht in das Gericht kommen. Aber ist gegangen von dem Tod in das Leben, so er kann nicht sterben. Alles, was unsterblich ist, ewig ist, kann nicht umkommen. Es ist unvergängliches Leben. Er hat es bekommen, weil Gott es ihm gegeben hat. Und das nicht aus Verdienste, es ist alles ohne Bedingungen. Gott hat es ihm gegeben. Gott ruft. Kein Mensch kann zu Gott kommen, es sei denn, dass Gott ihn ruft. Jesus sagte, kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn ruft, ihn sieht. Ist das richtig? So, es ist Gott in allem. Vielleicht morgen Nachmittag werden wir ein bisschen mehr von diesen Dingen erwähnen, weil ich möchte jetzt diese Sache von Krankheit euch bringen, sodass ihr das sehen werdet. Es gab eine Zeit, dass wir ein Keim wurde in unsere Urgroßvater. Ihr wisst das, der Arzt weiß das. Gut, ihr auch, wenn ihr die Bibel liest. Wisst ihr, als der Keim von deinem Leben anfing in deinem Urgroßvater, um ein Keim zu werden und kam dann hervor durch deinen Großvater und dann in deinen Vater hinein und dann zu deiner Mutter, wo du jetzt bist, das ist richtig, die Schrift lehrt das sogar. Hier ist die Schriftstelle für euch, die ihr die haben wollt. Ich glaube, es heißt, dass Levi zahlte die Zehnte, als er in den Ländern von Abraham war. Das war sein Urgroßvater, ist das richtig? Aber seht ihr, der Keim gestaltete sich dort. Aber eure Seele wurde gemacht von Vorgrundlegung der Welt. Als Gott den Mensch schuf nach seinem Ebenbild, sein eigenen Ebenbild, ein Geistesmensch. Nicht ein Mann nach seinem Ebenbild, aber ein Mensch nach seinem eigenen Ebenbild, seht ihr? Und dann machte er sie männlich und weiblich, bevor er ein Mensch hatte im Staub der Erde. Ich wünschte, dass wir eine Gelegenheit hätten, heute Nachmittag um unsere Zeit mal zu nehmen, um tiefer auf diese Dinge einzugehen. Gerade seht ihr, wie Gott, nun, dies ist eine Zwischenbemerkung, aber passt ganz genau in der Linie. Seht ihr, wie Gott damals am Anfang, was er dort tat und wie er sich hinabbewegte in die Erde und wie er Menschen machte nach seinem Ebenbild und dann drehte Gott das um und wurde nach dem Ebenbild eines Menschen gemacht, um Menschen zu erlösen. Nun, als Gott der Mensch machte nach seinem Ebenbild, war er ein Geistesmensch. Und es hat noch kein Mensch gegeben, um den Boden zu bearbeiten. Dann schuf er den Mensch aus dem Staub der Erde. Nun, die Zeitforscher und so weiter und diese Leute, die forschen nach alten Knochen und so weiter und glauben an Evolution. Ich glaube an die richtige Art von Evolution. Der Mensch entwickelt von sich aus, aber nicht von einer Zelle. Nein, mein Herr, weil ein Vogel ist ein Vogel gewesen, seitdem Gott ihn als Vogel gemacht hat. Und ein Affe ist ein Affe gewesen und ein Mensch ist ein Mensch gewesen. Das ist richtig. Nun, ich redete vor einiger Zeit zu einem Arzt oder Doktor hier in Louisville. Er sagte, aber Referent Branham. Und ich sprach über diese Eingeborenen in Afrika, wie sie essen und wie sie dorthin gehen. Oh, das ist einige von den furchtbarsten Dingen, die du je gesehen hast. Wie die essen würden. Sie nehmen Dinge, die verdorben sind und wo Made drin sind und schütteln die ein bisschen mit Made und alles. Das macht ihnen nichts aus. Und sie sagte, und sie trinken alles Mögliche und es macht ihnen nicht aus, was es ist. Er sagte, aber Bruder Branham, diese Leute, das sind doch keine Menschen. Ich sagte, oh ja, das sind sie, ganz gewiss sind sie menschlich. Ich sagte, das Nächste zu einem menschlichen Wesen, von dem Tiere her gesehen, ist ein Schimpanse. Und ihr habt versucht, 4000 Jahre eine Mutter zu finden unter diesen Schimpansen. Aber er kann das nicht sein. Ich sagte, weil er kann nicht denken. Er hat nichts, um mitzudenken. Oh, du kannst ihm kleine Dinge anlernen, wie bei einem Pferd, Hü und Hot, ihm eine Brille aufstellen und einen Zigarre rauchen lassen oder dass er sich ausbalanciert auf einem Fahrrad oder reitet auf einem Pferd oder so irgendetwas. Aber es ist nur wie das Hü und Hot bei einem Pferd oder bei einem Hund oder so irgendetwas. Ich sagte, er ist ein Tier. Aber, lass mich nur mal gehen, ganz tief in Afrika. zu dem wildesten Stamm, die es dort gibt. Und das ist der kleine Stamm von den Buschmännern. Und ich sagte, wahrscheinlich hat sein Urgroßvater niemals einen Weißen oder sowas gesehen. Das Einzige, was er weiß so gar nicht, was seine rechte und was seine linke Hand ist. Das Einzige, was er weiß, ist Essen. Und er isst, was er in seine Hände bekommen kann. Wenn es auch menschliches Fleisch ist oder so irgendetwas anderes. Das macht gar nichts aus. Er isst es einfach. Aber lass mich ihn nur mal mit 5 Jahren bekommen. Dann, mit 15 Jahren, wird er gutes Englisch reden und eine gute Bildung haben. Warum? Er hat eine Seele. Gott macht ihn zu einem menschlichen Wesen. Und er hat genauso viel Recht, das Evangelium wenigstens einmal zu hören, wie wir es jetzt über ganz Amerika gepredigt haben, den Leuten es immer und immer wieder gebracht haben, gebettelt haben, überredet haben und alles. Lass er es nur einmal höre und dann beobachte ihn, wie er schreit und ganz schnell zum Altar läuft. Seht ihr? Jawohl, meine Herren. Und so ist mein Herz, Bruder, heute, wenn ich denke an Afrika, an diese arme, kleine, gehobene, schwarze Hände, die sagen, Bruder Branham, noch einmal von Jesus. Oh, sei mir gnädig. Es gibt etwas, was tief in mich hineingeht und brennt. So schnell, wie ich nur das Geld zusammen habe, dann will ich auch da drüber gehen. Das ist, was ich tue, mit jedem Pfennig, den ich bekomme, mit allem. Gott weiß es, außer das, was ich essen muss. Und die meisten Leute geben mir die Kleidung. Und gerade das Nötigste für mich selbst, wie ich nur kann. Und ich tue das alles auf ein Missionskonto, was die Regierung für mich eingerichtet hat, worüber ich kein Einkommensteuerzahler brauchen. Bis dass ich so 3.000 oder 4.000 oder 5.000 Dollar habe und dann bringe ich dort hin und predige das Evangelium zu den Menschen, die ich kenne und an dem Tag werde ich mich zu verantworten haben und ich weiß, warum ich mich zu verantworten habe. Ich habe sonst, wenn ich in eine Stadt gehe und eine große Versammlung damals abhielt, als sie diese Menge Geld hatten und sie hatten diese große Feldzüge und Tausende von Dollars, und dann gab ich dann das Rote Kreuz und so weiter. Nun, nicht um sie zu verleumden, aber die kommen daher auf der Straße in einem 4.000 Dollar Auto mit großen diamantenen Manschettknöpfen und rauchen eine Zigarre und haben 500 Dollar in der Woche Geld und dann die kranken Leute? Nein, mein Herr, ganz bestimmt nicht. Und dann bei diese und sobald, wenn du dann aus der Stadt bist, dann sagen sie eine heilige Rolle und alles mögliche und verspotte es und setze die Religion herab, wo wir uns für einsetzen. Nein, mein Herr. Nein, ich nehme es selbst und vor Gott als mein Richter, ich tue es in die Evangeliumsarbeit drüben. So, ich weiß, dass an dem Tag, dass wenn ich Rechenschaft abzulegen habe für meine Verwaltung, dass es korrekt ausgegeben ist. Das ist ganz genau richtig. Denn mir ist klar, dass so wie ich mit den Menschen umgehe, so gehe ich mit Gott um. Gerade meine Haltung euch gegenüber ist auch meine Haltung Christus gegenüber. Und eure Haltung mir gegenüber ist genauso, das ist richtig auch Christus gegenüber. Nun, ein Volk so zu sehen und zu wissen, dass ein menschliches Wesen mit einer unsterblichen Seele jetzt, die nicht sterben kann und nicht umkommen kann, kann nichts anderes tun, als ewiges Leben habe, das Gott souverän nach seinem eigenen Wille dir gab. Und nun, lass mich dieses noch ein bisschen korrigieren oder etwas sagen, denn irgendjemand wird weggehen und sagen, Bruder Branham ist ein Calvinist. Nein, das bin ich nicht. Ich bin ein Calvinist, solange der Calvinismus in der Bibel steht. Aber wenn der Calvinist aus der Bibel rausgeht, dann bin ich ein Arminianer, siehst du? Ich glaube in Heiligkeit und ich glaube an Calvinismus auch. Aber sie beide liefen von dem Wege weg. Sie kamen auf einen Ast von dem Baum und dann gingen sie ihren Weg. Und der andere ging auf einen anderen Ast von dem Baum ab und gingen jenen Weg. Wenn das Buch Ephesus nicht wäre, um das alles wieder zurückzuführen und an der richtigen Stelle zu stellen, wo Gott es gestellt hat, würden wir alle durcheinander sein. Aber sie beide haben eine Lehre, aber sie sind zu ihrem Samen gegangen, beide. Das ist die Heiligkeit und der Calvinismus, beide, die Arminianer. Nun, die Calvinisten haben etwas, was wahr ist. Ich glaube das, dass die calvinistische Lehre, ich glaube dieses in Sicherheit. Ich glaube, die Gemeinde hat ewige Sicherheit und jeder Bibelleser weiß das, weil Gott hat schon gesagt, dass sie oder es erscheinen würde dort ohne Flecke. Ist das richtig? Dann wird sie dort sein. Ist das richtig? Die Gemeinde ist ewig gesichert. Nun, bist du in der Gemeinde? Das ist natürlich die nächste Sache. Wenn du in der Gemeinde bist, gut, dann bist du gesichert mit der Gemeinde. Aber du tust gut daran, besser daran, in der Gemeinde zu bleiben. Und nun, wie kommst du in die Gemeinde hinein? Durch Hände schütteln? Nein. Durch deinen Namen in ein Buch niederzulegen? Nein, mein Herr. Durch einen Geist sind wir alle getauft in einen Leib hinein. Und jenen Leib, den Gott gerichtet hat auf Golgatha, war der Leib Jesu Christi. Und wir sind getauft in den Leib durch einen Geist. Und wir haben ewige Sicherheit, solange wir in dem Leibe Christi sind. Nichts kann uns trennen, nichts kann uns anrühren. Wenn du aber hinausgehst, dann tust du das, weil du es selbst gewollt hast. Aber du bist so sicher, wenn du in dem Leibe Christi bist, genauso sicher wie Jesus von dem Toten aufstand, so wirst du auch aufstehen. Gott hat das schon getan. Du kannst nicht sündigen. Oh, ich mag ein Sünder sein in deinen Augen, aber wenn ich in Christo bin, Gott kann es nicht sehen, weil seine Sünde sind versöhnt, sein Blut versöhnte für meine Sünde. Dort seht ihr, ich kann nicht sündigen. Er, der von Gott geboren ist, begeht keine Sünde, denn er kann nicht sündigen. Der Same Gottes bleibt in ihm, siehst du? Er ist bereit, wenn er einen Fehler macht, ganz gewiss, ist er dann direkt bereit, um es zu bekennen. Wenn er ein richtiger Christ ist, wird er das tun. Wenn es aber zurückhält, dann zeigt es, dass er überhaupt noch nirgendwo gewesen ist. Das ist richtig. Er hat noch gar nichts von Anfang an. Aber wenn er ein richtiger Christ ist, nun hier, du pflanzt ein Weizenkorn in die Erde. Wird immer ein Weizenkorn sein. Falscher Weizen mag rundherum stehen und alles Mögliche, aber es wird Weizenkorn bleiben, solange wie es dort steht. Ist das richtig? Und wenn ein Mensch wirklich von dem Geiste Gottes geboren ist, dann ist er nicht drinnen und dann raus, einmal hin und einmal zurück und einmal in die Welt dort drüber und einmal hier. Nein, mein Herr, nein, nein, du bist an einem Tag nicht falsche Weize und am nächsten Tag richtige Weize. Gott hat das nicht in seinem Felde stehen. Jawohl, mein Herr, wenn du geboren bist von dem Geiste Gottes, dann bist du ein Christ von jener Zeit an, bis dass du von hier gehst. Und dann bist du unsterblich bei Gott. Das ist richtig, wenn du in der Gemeinde bist. Nun, lasst uns reden von der Todesseite. Nun, wie könnte eine Person in jenem Stand, in jenem Zustand je krank sein? Eben, weil dein Leib noch nicht erlöst ist. Dein Leib ist nicht erlöst. Ohne Rücksicht, wie gut du bist und wie geheiligt und wie heilig und wie viel Heiligen Geist, das ist nur deine Seele. Und deine Seele ist noch nicht vollständig. Sie hat nur eine Segnung bekommen, die Verheißung Gottes, die das Unterpfand von unserer Rettung ist. Aber jetzt, wenn wir kein Unterpfand von unserer Auferstehung haben, keine göttliche Heilung, dann habe ich keine Sicherheit oder irgendetwas, um mir zu beweisen, dass es eine Auferstehung gibt. Genau wie wenn Christus nicht leben würde in meinem Herzen, wenn ich es zu nehmen hätte von irgendeiner Art von psychologischer Sache von dort hinten und muss es so glauben, gut, dann ich würde dann ein bisschen skeptisch sein. Und das ist der Grund, dass dort drüben in Afrika, wenn sie kommen, die Missionaren, die kamen daher mit Tausenden von diesen Eingeborenen und die brachte kleine, alte, dreckige Götze mit und alles Mögliche. Es ist, weil sie hat es nur von der psychischen Seite der Bibel gehört, das ist richtig. In meiner eigenen Gemeinde gibt es Baptisten und Methodisten und Presbyterianer, die alle dort hineingegangen sind, aber als sie dann die Kraft Gottes sahen, wie die demonstriert wurde, dann war das erledigt. Und dann war es überhaupt erledigt. Sie wusste dann, dass Gott war. Gut, nun, was fängt diese Krankheit an? Nun, die erste Sache, es ist ein Geist, bevor es eine Krankheit wird. Genauso wie du ein Geist warst, bevor du ein menschliches Wesen wurdest. Nun, ich werde jetzt Bruder Willett hier als Beispiel nehmen. Bruder Willett, Also es gab eine Zeit, dass du und ich gar nichts waren. Und dann das erste Ding, Gott gab uns ein Leben. Und lasst uns mal so nehmen, lasst uns sagen, ich zerlege dein Leib heute Nachmittag und du bist zusammengestellt aus einer ganzen Menge Zellen, die zusammengehalten werden durch Atome. Und nun, eines Tages werden die Atome zerstört werden, wenn Jesus verzieht. Und du wirst wieder zurückkehren. Sie werden genauso wieder sein, wie sie am Anfang waren, und zurückkehren in die Luft. Und wenn dein Geist zurückkehrt, dann werden diese Atome sich wieder zusammensammeln mit diesem Geist und wieder ein Bruder willet hervorbringen, genauso wie der, nur jünger und wohl, als er in seiner besten Jahre war. Wenn ein Mensch ungefähr die 25 Jahre überschreitet, dann findet er kleine Runzeln unter seinen Augen und einige graue Haare zeigen sich. Das muss sein, weil der Tod hinter dir her ist. Und einer von diesen Tagen wird er dich nehmen. Ohne Rücksicht darauf, wer du bist, er wird dich nehmen. Und allmählich wirst du hier in eine Ecke gedrängt. Und Gott wird dich aus dieser Ecke rausholen. Aber hier gelangst du in diese Ecke und der Tod wird dich fast haben. Und nach einer Zeit wird er dich haben. Aber dann, was der Tod tun kann, er nimmt sein volles Zoll. Und dann, wenn er all das getan hat, was er tun konnte, wenn Gott dir dieses Leben gegeben hat und du warst in deine besten Jahre ungefähr mit 23 Jahren, wenn du in die Auferstehung kommst, dann wirst du zurückkehren genauso wie du warst, als du 23 Jahre alt warst oder 25 Jahre, bevor der Tod einsetzte. Der Tod wird alles haben, was er tun kann und fängt dort an, aber du kommst direkt wieder zurück, so wie du warst. Nun, wenn jeder einzelne von euren Zellen, eurem Leib, lasst uns ihn mal zerlegen, Zelle nach Zelle, Zelle nach Zelle, und sie hier einzelne auf dem Podium hinlegen, Zelle nach Zelle aus deinem Leibe, dann würdest du hinkommen zu einem ganz kleinen Keim, wo du anfängst. Und dieser Keim kann nicht mit einem natürlichen Auge gesehen werden. Du hast den zu sehen unter einem Mikroskop. Ich habe den Keim des Lebens unter einem Mikroskop gesehen. Sieht aus wie einen ganz kleinen Faden. Und das Erste, was dann direkt anfängt, ist ein Rückgrat, wie ein kleiner Knoten. Das ist die erste Zelle und die werden dann aufeinander gehäuft. Nun, wenn ich diese einzelne kleine Zelle nehmen müsste, wovon jeder von euch herkommt, eine ganz kleine Keimzelle, was ist ein Keim? Ein Keim ist ein ganz kleiner, also die kleinste Zelle. Gut, was war es dann danach? Nun, wenn ich dich jetzt zerlegt habe, jedes Stückchen von dir bis zu diesem ganz kleinen Zelle hin, dann habe ich dich aber noch nicht gefunden. Ich hätte dann nur alle deine Zellen dorthin gelegt. Gut, dann das nächste, Blutzelle und Fleischzelle und was sie alle sind, ich hätte sie ja alle hingelegt, aber dich hätte ich noch nicht bekommen. Nun, ich bin jetzt schon zu diesem Keimzelle. Und ich werde sie, diese ganz kleine Keimzelle, für sich nehmen. Nun, aber wo bist du? Du bist Leben. Und das Leben macht die erste Zelle, das war ein Keim. Und dann alles ist nach seiner Natur. Der Hund nach dem Hund. Und der Vogel nach dem Vogel. Der Mensch nach einem Mensch. Und bringt Zelle hervor. Zelle auf Zelle. Zelle nach Zelle. Kommt dann dorthin, was du bist. Nämlich menschliches Wesen. Entwickelt Zelle. Nun, das wurde von Gott vorherbestimmt, dass es so sein sollte. Aber nun, was ist mit einem Krebs? Lasst uns da nun ein bisschen von reden. Nun, Gott gab dir dein Leben. Und lasst uns sagen hier, wir sind hier heute und hier stehe ich. Und ich habe hier nichts an meiner Hand, aber es könnte sein, dass einmal ein Krebs an meiner Hand ist. Gut, wie ist dieser Krebs dorthin gekommen? Lasst uns sehen, was Krebs ist. Nun, lasst uns ihn mal für sich nehmen. Lasst uns ihn nehmen. Nun, er ist auch eine Anhäufung von Zellen. Habt ihr das gewusst? Tumor, Star. Alle diese Dinge sind Zellen. Sie haben keine Form. Einige von denen breiten sich aus. Einige sehen aus wie eine Spinne. Einige schauen, also laufen wie Fäden, Ein roter Krebs, wie lange rote Fäden, die da durchlaufen. Und dann gibt es eine Rose Krebs, wovon die Frauenbrust gewöhnlich befallen wird, wie Eierkuchen, die aufeinander liegen. Und dann streuen sie aus und sie wachsen einfach überall. So dann und wann hängen Tumoren nach einer Seite, sind lang oder länglich, alles Mögliche. Sie haben keine Form, weil sie sind nach einem Geist, der keine Form hat. Aber entwickelt Zellen, eine ganze Menge Zellen. Lasst uns mal sagen, dass in dir jetzt gerade ein Tumor oder Krebs ist, der Zellen entwickelt und wächst und wächst und wächst und frisst. Saugt dein Leben von dir, lebt von deinem Blutstrom. Starr nimmt den Schleim von dem Auge und wächst direkt drüber, deckt sich selbst zu, schließt deine Augen zu. Einige von denen kommen und bekommen nie wie TBC. Das kommt aus einem ganz kleinen Keim. Ihre Abmessungen haben nichts mit der Sache zu tun. Ein Keim von der gleichen Abmessung macht ein Elefant oder eine Fliege. Siehst du, die Abmessung von dem Keim hat nichts damit zu tun. Einige von denen haben Leibesform. Andere nehmen die nie an. Und einige von denen gehen nie in Zelle hinein. Einige werden Geister und quälen die Seele. Nun, wir werden versuchen, auch zu dem Teil zu kommen. Ich habe dieses Teil für morgen Nachmittag gelassen, wenn ich kann, wo die Seele Geist kommt. Und wie dann dort unten hier unter Berichtsensatz. Nun, Freunde, ich sage euch dieses nicht von irgendeiner psychologischen Sache her. Ich habe Jahre mit Dämonen zu tun gehabt. Und ihr wisst das. Und wenn ihr nur ein Ding wüsstest, was nach der Versammlung in der Nacht, was dann so dann und wann los ist. Ihr wisst es nicht. Aber bedenke, wenn du gegen einen Geist angehst, du tust gut daran zu wissen, wovon du redest. Dich nur dort einfach aufzustellen und es zu tun, nun, das wird nicht viel Gutes bewirken. Aber wenn ein Dämon dich wirklich zu gehorchen hat, dann wird er das auch anerkennen. Und dann geht es auch nicht darum, wie laut du rufst. Und dann geht es auch nicht darum, wie viel Öl du drauf tust. Es geht darum, was hier hinter drin ist. Und er wird das erkennen, die Wahrheit. Jesus sagt es einfach zu ihm. Komm raus, siehst du? Bedenke, die Jünger hatten hinausgeschmissen und sich verrenkt und versuchte ihn hinauszuwerfen und alles Mögliche. Sie sagte, warum konnten wir ihn nicht hinaustreiben? Er sagte, um euren Unglauben. Er sagte, komm raus von ihm. Und der Junge fiel und hatte seinen schlimmsten Anfall, den er je gehabt hatte. Siehst du? Sie erkennen die Autorität an. Schau doch diese Männer dort an. Diese Spitzbube, die gesehen hatte, wie Paulus die Teufel austrieben. Sie sagte, wir können das Gleiche tun. Das waren die Söhne von einem Priester. So, sie gingen hin und sagte, wir können Teufel austreiben. Apostelgeschichte 19. Sie gingen dann hin zu einem Mann, der epileptische Anfälle hatte und sagte, wir beschwören dich bei Jesus, komm aus ihm raus. Und der Teufel sagte, unterbricht dann, nun im Namen Jesu, den Paulus predigt. Der Teufel sagte, nun, ich kenne Jesus und ich weiß von Paulus, aber wer seid ihr? Und ihr wisst dann, was geschah? Er sprang auf diese Männer und riss ihre Kleider weg und sie hatte dann selbst die Anfälle und rannte in die Straße. Diese gleiche Dämonen leben heute. So, es gibt eine ganze Menge Fanatismus. Und dies ist heute Abend nur zu der Gemeinde. Aber es gibt eine ganze Menge Fanatismus im Lande heute genannt göttliche Heilung, das zum Schweigen gebracht werden sollte. Das ist, was der richtige Sache Schande einbringt. Und das ist auch der Grund, warum ihr solch einen schweren Kampf habt. Es gibt heute eine ganze Menge Sache genannt Religion, die zum Schweigen gebracht werden sollte. Nichts anderes als Kulten. Und das ist, was der wahre Gemeinde Gottes solch einen schweren Kampf einbringt. Aber wir sind in Amerika und so wird es so sein. Gott sagt, dass der Weizen und die Schlingpflanze und Dornsträucher zusammenwachsen. Versuche sie nicht auseinander zu pflücken. Lass sie zusammenwachsen. Aber an ihre Früchte wird er sie kennen. Gibt es keine Früchte? Nun, dann ist auch kein Leben da. Dann ist nichts da. Nun beachte diese Zellen. Lass sagen, wie zum Beispiel der rote Krebs befällt oft den Schoß der Frau. wenn die weiblichen Teile verletzt werden. Nun, dieses, lasst uns den Rücken wodurch wir hindurchgehen, wenn wir wiedergeboren werden. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Nun, das kann alles auf einmal sein in einer Handlung, aber du kannst in einem gerechtfertigten Zustand sein, ohne geheiligt zu sein. Und du kannst glauben an den Herrn Jesus Christus und Gott mit deinen Füßen mit dir herumtragen. Und du kannst absolut leben in einem sowohl gerechtfertigtes wie sauberes, heiliges Leben und ohne den Heiligen Geist. Seht ihr? Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 7, es gibt drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, Sohn und Heiligen Geist. Unterbricht dann. Vater, Wort und Heiligen Geist, was der Sohn war. Und diese drei sind eins. Und es gibt drei, die Zeugnis ablegen in der Erde, das Wasser, Blut und Geist. Und sie stimmen miteinander in einem überein. Sind nicht eins, aber stimmen miteinander in einem überein. Du kannst den Vater nicht haben, ohne den Sohn zu haben. Und du kannst den Sohn nicht haben, ohne den Heiligen Geist zu haben. Sie sind unzertrennbar eins. Die Dreieinigkeit ist in einem. Ich höre das hier wohl nicht so sehr in der Gegend, aber man hört es durch das ganze Land. Eine von den größten Dingen in den Pfingstgruppen ist dieses Durcheinander in dieser eine einfache Sache. Und ich habe ihre Köpfe zusammen gehabt und ihnen bewiesen, dass sie beide das Gleiche glauben. Es ist der Teufel zwischen ihnen, das ist alles. Wenn diese große Pfingstgemeinde doch nur diese kleine alte Traditionen abwerfen würde und sich selbst vereinigen würde in eine gesegnete Gemeinde Gottes, dann würde die Entrückung kommen. Aber solange wie Satan sie alle so zerbrochen halten kann, gut, so tut er es eben. Aber sie glauben absolut das Gleiche. Der eine sagt, gut, dieses ist das. Ich sagte, gut, wenn dieses das ist, dann ist das dieses. So, das siehst du es. So, es ist alles das Gleiche. Aber da sind sie in dieser dreifache Dreieinigkeit Gottes. Nun, Gott ist in seiner Einheit. Gott, der Vater, Sohn oder Heiligen Geist. Nun, wir sagen nicht unsere Götter, so wie die Heiden, es ist unser Gott, siehst du, aber es ist ein dreifältiges Wesen Gottes. Nun beachte jetzt, Satan ist auch eine Dreieinigkeit und seine Kräfte sind in einer Dreieinigkeit. Aber nun beachte dann, dass Wasser, Blut und Geist produzieren die Neugeburt. Ist das richtig? Nun beachte. Das ist, was die Neugeburt darstellt. Was stellt die natürliche Geburt dar, bevor die natürliche Geburt kommt? Nun, ihr Mütter, wenn ein Baby geboren wird, was ist das Erste? Wasser. Das Nächste? Blut. Das Nächste, seht ihr, das macht das Leben. Seht ihr? Macht die Person. Wasser, Blut, Geist. Nun, ein Krebs. Lassen wir uns jetzt für die nächsten 5 Minuten, die wir noch haben, uns mit ihm befassen. Ich denke ungefähr, die nächsten 5 Minuten, lasst uns mit dem Krebs befassen. Was ist jener Bursche? Was stellt er dar? Er stellt ein Aasgeier dar. Er stellt den Geier dar, der tödliche Sache frisst. Nun, ein Krebs rührt gewöhnlich her von einer Quetschung, wo eine Zelle getroffen wird und aufbricht, und eine kleine Zelle da drinnen wird abtrünnig. Oh, das ist ein großes Wort für einen Baptist, ist das nicht richtig? Gut, aber er wird abtrünnig, die Zelle. Aber ich bin ein Baptist, der glaubt an abtrünnig werden. Irgendjemand sagte hier unten in Arkansas in der Versammlung vor einiger Zeit, er sagte, Bruder Brenner, es war ein Mitnazarener und er war geheilt worden. Und er war direkt durch die Stadt gegangen mit seiner Krücke über seine Schulter. Und er sagte, weißt du was? Er sagte, als ich das zum ersten Mal hier kam, dann dachte ich, als ich dich predigen hörte, ich dachte, du warst ein Nazarener. Er sagte, Und dann sah ich, dass die meisten Leute hier Pfingstler waren. Und irgendjemand sagte mir auch, dass du ein Pfingstler warst. Und nun sagst du, dass du ein Baptist bist. Er sagte, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ich sagte, oh, das ist ganz einfach. Ich sagte, ich bin ein Pfingstler, Nazarener Baptist. Das ist richtig. Das ist richtig. Gut. Nein, wir sind eins in Christo Jesu, durch den Heiligen Geist, der uns eins macht. Das ist richtig. Nun beachte, diese kleine Zelle wird abtrünnig, wenn sie verletzt wird. Und es fängt ganz klein an, andere kleine Keime kommen dazu und liegt dort drinnen. Und da ist es, wo der Eiter in diesem Wunder kommt. Und das sind ganz kleine Soldaten, die kämpfen um dein Leben. Sie rennen dorthin und dann kommen sie auch in diesen Gift, in diese dämonische Kräfte, die versuchen, das alles zusammenzusammeln und dann geben sie ihr Leben daran. Das ist es, das ist also eine ganze Menge kleine tote Soldaten, das ist Eiter in deinem Blute. Und das ist dann in einer Wunde und haben ihr Leben gegeben, um dein Leben zu retten. Nun, wenn auf einmal eine Zelle dort drinnen ablehnt oder frei übersetzt abtrünnig wird und dieser Dämon fängt an, dann fängt er an zu wachsen. Und er fängt an, Zellen zu vermehren. Und er baut sich ein Leib ganz genau, wie eure Baby anfangen in eurem Schoß. Wie ihr das staat in eurer Mutter. So auch, Zelle auf Zelle, Zelle auf Zelle, in jede Richtung aber hin und überall hin. Gerade weil sie keine Form habe wie ein menschliches Wesen nach seiner Natur. Es ist einfach durch einen Geist und der wächst in jede Richtung und fängt an, Zelle auf Zelle aufzuhäufen, Zelle auf Zelle. Und nun das Erste, was du weißt, ist, du fängst an, schwach zu werden und dich krank zu fühlen. So gehst du zum Arzt und er wird dich untersuchen. Vielleicht kann er es nicht finden. Wenn er es findet, vielleicht wird er es rausschneiden. Wenn er es ganz sauber rausgeschnitten hat, gut, dann hat er es. Aber wenn er es nicht sauber rausschneiden kann, wenn es in deiner Kehle oder irgendwo ist, wo es nicht sauber rausgeschnitten werden kann, ein kleines bisschen davon wird dann da direkt weiterleben bleiben, seht ihr? Weil es ist nicht so wie bei dir, wenn man deine Hand abschneidet, dann ist die Sache damit erledigt oder irgendetwas, was du abschneiden kannst. Was ich meine ist, wenn du den Hauptleib abschneidest und lässt die Hand dort, nun, diese Hand würde nicht weiterleben. Aber seht ihr, das hat keine Form von Leben, wie du hast. Es ist eine dämonische Kraft, die sich weiter bewegt. Und nun beachte, ihr nennt sie, oder der Arzt nennt es ein Krebs. Gott nennt es ein Teufel. Schau es heute an. Sie sind gerade, wo kam dieses Wort Krebs her? Kommt her von einem lateinischen Wort und dieses Wort wird meistens in den medizinischen Ausdrücken gebraucht und bedeutet die Krabbe. Eine Krabbe könnt ihr sehen an den Meeresküsten. Die haben viele Beine. Und so ist es auch. So wirkt es. Es streckt sich aus und breitet sich aus. Das Wort Krebs ist eine Krabbe. Und es kommt hinein, rein und setzt sich fest und saugt dann das Blut, wie es läuft. Wie ein Oktopus oder so irgendetwas. Gut, ein Tumor oder Star oder andere Krankheiten. Jeder von denen kommt von einem Keim her. Und dieser Keim muss ein Leib sein. Bevor es aber ein Leib sein kann, muss es ein Leben sein. Bevor es geschaffen werden kann oder keimen kann, mehr Zellen machen kann, muss es ein Leben sein. Ist das korrekt? Nun, wo kam jener Krebs her? Wo kam er her? Vor einiger Zeit war er nicht bei dir. Aber jetzt könnte er bei dir sein. Wo ist er hergekommen? Es ist ein anderes Leben als dein Leben, was in dir lebt. Und es quält und unterminiert dein Leben. Und das ist der Grund, dass Jesus es einen Teufel nannte. Sie nennen es heute Epilepsie. Und reden von Epilepsie. Gut, Epilepsie in der Bibel, Jesus nannte es einen Teufel. Als da der Mann mit seinem Jungen zu ihm kam, der auf der Erde fiel und Schaum auf seinem Mund hatte und alles Mögliche, sagte er, er hat einen Teufel und oftmals wirft diesen Teufel ihn ins Feuer und in das Wasser. Nun, sie haben diesen Namen ein bisschen aufpoliert und nennen es jetzt Epilepsie, aber es ist ein Teufel. Und Jesus sagte, du Teufel, komm aus dem Kind heraus, ganz genau. Nun, Epilepsie rührt gewöhnlich hier von einem Nierenleiden. Vielleicht können wir da etwas später noch tiefer auf eingehen. Wird verursacht von einem Nierenleiden, diese Epilepsie. Nun beachte dieses, dass diese Zelle sitzt dort und ist ein Teufel. Und er baut ein Leben und er wächst und wird größer und größer. Und er hat nur eine Aufgabe zu tun, das ist dein Leben zu nehmen. Und dafür wurde der Teufel gesandt, um deine 70 Jahre zu verkürzen. Nun, ich salutiere zu jedem Arzt, jawohl, mein Herr, jede medische Wissenschaft. Gott segne Sie für die Hilfe, die Sie den Menschen gegeben haben. Das ist korrekt. Was würdest du tun in der Welt von heute ohne Sie? Ich danke Gott für die medische Wissenschaft. Ich danke Gott auch für mein Auto. Wenn Gott die Wissenschaft mir kein Auto hätte machen lassen, dann hätte ich eine schwere Zeit, hierhin zu laufen. Auch fürs elektrische Licht und für die Seife, um meine Hände damit zu waschen und Zahnpasta, um meine Zähne damit zu bürsten. Ganz gewiss, ich danke Ihnen für alles, weil alle Dinge, gute Dinge kommen von Gott. Aber, lasst mir euch sagen, es gibt nie ein bisschen Medizin, was je irgendeine Krankheit geheilt hat. Es gibt nicht ein Arzt, es sei denn, dass es irgendein Quacksalber ist, aber ein wirklicher Arzt wird dir sagen, dass sie nicht in Anspruch nehmen, heiler zu sein. Direkt bei den Mayo-Brüdern, viele von euch, ich bin da zwei oder dreimal interviewt worden, durch Patienten, die von dort kamen und unheilbar waren, habt ihr das Beste gelesen, die November-Ausgabe? Und wie viele lasen die November-Ausgabe, dieses Artikel von mir, dort in das Beste, seht ihr? Und sie hatte mich dort für ein Interview über diesem Baby, was sie aufgegeben hatte. Und es hieß dort, dass es nicht geschehen konnte, dass da keine Hilfe war. Aber der Heilige Geist sprach zu mir, sagte mir, wie es getan werden sollte, und dann wurde es auch getan. Gut. Und nun riefen sie mich dorthin. Und direkt dort über der Tür, wo Jimmy und sie, wo Mayo immer war, da gab es eine große Tafel und da steht drauf, wir geben nicht vor, heilig zu sein. Wir geben nur vor, die Natur zu unterstützen, zu assistieren. Es gibt nur ein Heiler und das ist Gott. Und nun, Sie sind die Beste der Welt. Nun, wir haben Quacksalber, jawohl, das ist richtig. Und wir haben auch einige Quacksalber-Prediger. Gut, so, das gibt es also an beiden Seiten. Aber beachte, jeder Mann, der behauptet, ein Heiler zu sein, erzählt Geschichten, weil er kann das nicht tun. Denn die Bibel sagte, ich bin der Herr, der vergibt alle deine Sünde und heilt alle deine Krankheiten. Ich habe studiert und in meinem Zimmer kam einer von den besten Ärzten von dem ganzen Land. Und ihr kennt ja nicht den Hintergrund des Lebens, Freunde. Aber das zu wissen, was gewesen ist, und diese Dinge sage ich nicht in der Öffentlichkeit. Aber die Männer kommen im Geheimen und man sollte es nicht denken, aber es gibt noch eine ganze Menge Nikodemus in der Welt, ganz gewiss, tausende von denen. Und sie beobachten es und kommen in der Versammlung, sitzen dort in einem Sportshemd oder irgendetwas mit bekannten Namen, dass ihr überrascht sein würdet, sitzen direkt in der Versammlung. Kommen dann ein paar Tage her und werden in aller Stille hergerufen und senden irgendjemand um ein Interview. Sie sitzen dann dort und sagen, Bruder Brenham, ich glaube, das ist die Wahrheit. Sie sind auch menschlich, genauso wie wir sind. Ganz gewiss ist es der Wunsch von jedem Menschen. Und sie schauen auch hin zu diesem dunklen Schleier dort, wo sie eines Tages hindurchzugehen haben. Aber diese Krebs und Dinge sind absolut Teufel, formiert in einem fleischlichen Leibe und bewege sich weiter, nehmen dein Leben. Nun, wenn ich es tun würde wie der Arzt, dann würde ich es abschneiden und auf die Erde hinlegen. Oder gerade lass es mal zum Beispiel so sagen, du bist selbst ein Krebs auf dieser Erde. Und nun, hier gibt es göttliche Heilung. Und nun, wenn ich dich los sein würde in der Art und Weise, wie der Arzt es tut, dann würde ich einfach dein Leib wegreiben und wegreiben, bis dass es ganz verschwunden ist von dieser Erde. Es würde dann nicht mehr da sein. Genauso wie der Arzt diesen Gewächs von dir wegnimmt. Aber nach der Form der göttlichen Heilung, wenn du ein Krebs wärst, dann würde ich das Leben aus dir herausrufen und du würdest dann weitergehen. Dein Leben würde dich verlassen und dein Leib würde genauso hier sein, wie es immer war. Nun, hier ist es wohl Sehen und das Vergehen der Zeit. Gottes größte Feind sind in der göttlichen Heilung. Ich weiß nicht, ob Bruder Baxter diese Dinge je in der Versammlung mitbekommen hat. Ich habe mich hingesetzt und habe es immer Bruder Bosworth immer wieder ausgelegt. Aber hier ist es, was geschah. Ich zweifle daran, ob viele Menschen es mitbekommen. Weil nach einer Zeit, dann fängst du herauszufinden, dass die Menschen zurückkommen und sagen, ich hatte meine Heilung, Bruder Brennan, vor 2 oder 3 Tagen, aber hat mich verlassen. Und ich finde und ich denke, es ist, weil die Menschen die Versammlungen nicht richtig mitbekommen haben. Sie verstehen es nicht. Und ich habe Männer gehabt, die zu dem Podium gekommen sind und total blind waren. Krebs oder starr über ihre Augen. Und lasen die Bibel, nachdem für sie gebetet worden waren. Und gingen dann wieder weg. Und nach 3 oder 4 Tagen waren sie genauso blind, wie sie vorher waren. Was geschah? Jedermann weiß, dass wenn das Leben aus irgendeinem Fleisch hinausgegangen ist, dann schrumpft das eine Zeit lang zusammen. Ist das richtig? Hat irgendjemand hier mal ein Stück Rotwild oder eine Kuh getötet? Oder irgendetwas wie das? Gut. Du wiegst das am Abend, ihr Jäger, Freunde von mir, und du tötest das Stück Rotwild und stellst es oder wirfst es auf einen Wagen und sagst den Männern, wie viel es wiegt. Nun pass auf. Am nächsten Morgen wird es einige Pfunde leichter sein als das, was es war. Wenn ein menschliches Wesen stirbt, dann das Erste, was der Leichenbestatter tut, ist, er nimmt diese künstliche Zähne raus oder ein künstliches Auge, was es ist, nimmt es heraus, weil es schrumpft zusammen und wird es rausdrücken. Weil auch der menschliche Körper schrumpft zusammen. Jedes andere Fleisch schrumpft zusammen. Wenn das Leben aus der Zelle rausgeht, dann fängt es an zusammenzuschrumpfen. Und das wird ungefähr 72 Stunden lang geschehen. Und dann fängt es an zu schwellen. Lass nur irgendein Hund da drauf auf der Straße befahren werden. Und wenn er da dann liegt in der Sonne ungefähr 3 Tage, dann beobachte, was geschieht. Er wird dann ein größerer Hund sein, als er vorher war. Schwillt einfach, ist das richtig? Gut. Das Gleiche geschieht, wenn ein Dämon aus einer kranken Person hinausgeworfen wird. In den ersten paar Tagen heißt es, oh, ich fühle mich wunderbar. Und dann fangen sie an zu sagen, ich bin kränker, als ich je zuvor war. Ich habe meine Heilung verloren. Aber genauso sicher, wie Glauben es rausgenommen hat, bringt auch der Unglaube es wieder zurück. So wie der Glaube es getötet hat, lässt der Unglaube es wieder aufstehen. Jesus sagte, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, dann geht er durch wirre Städten und kehrt wieder zurück mit 7 anderen Teufeln. Und wenn der gute Mann des Hauses nicht dort an der Tür steht, um das Haus zu beschützen, dann wird er genauso wieder hineingehen. Und der gute Mann des Hauses, das ist dein Glauben, und der sagt, bleib weg, das ist richtig. Aber nun beobachte ein Patient, der geheilt worden ist. Und gewöhnlich, es sei denn, dass es ein außergewöhnliches Wunder ist. Aber göttliche Heilung und ein Wunder, das sind 2 verschiedene Sachen. Göttliche Heilung ist eine Sache, ein Wunder ist eine andere Sache. An der gewöhnlichen Lauf von göttlicher Heilung, wenn der unsaubere Geist hinausgeworfen ist, ein Krebsteufel, wenn der eine Person verlässt, nun, oder lassen wir es sagen, lass es irgendwie so nehmen, dass ihr es etwas bildlicher sehen könnt, lasst uns sagen, die sind starr. Was geschah, wenn der Mensch, wenn ihr mal eine blinde Person beachten wollt? Nun, ich weiß nicht, ob ich je eine hier schon gehabt habe mit Augen, die starr haben. Nun, lasse sie nur einige Augenblicke da stehen. Warum? So, dass diese Schrümpfe anfängt stattzufinden. Und dann lasse ich sie zurückkommen und uns ein Zeugnis geben. Oh, sie können wunderbar sehen. Oh, ich kann einfach die Dinge sehen. Was ist los? Das Leben ist weg. Der Leib von diesem Star schrumpft. Gut, und das wird es einige Tage. Und sie werden sagen, oh, ich werde so gesund. Und dann nach einer Zeit, dann fangen sie an, Kopfschmerzen zu bekommen. Und sie fühlen sich nicht mehr so gut. Und dann einem Morgen stehen sie auf und sagen, oh, ich werde mein Augenlicht wieder verlieren. Und dann sagt irgendjemand, ach, der hatte sich nur da hineingesteigert in diese Gesellschaft von heiliger Rolle. Hast du dich hineingesteigert? Glaub das nicht, das ist eine Lüge des Teufels. Wenn du das glaubst, dann wirst du wieder blind werden. Aber wenn du einfach festhältst und sagst, nein, Herr, ich glaube es, dann, was geschieht? Dieser Leib schwillt so lange und bedeckt dieses Augenlicht wieder. Und diesen Krebs in dem Leibe wird schwellen. Und es wird dir wehtun und wieder schmerzen. Und du wirst dann schrecklich und furchtbar krank werden. Warum? Dieses große Gewächs vom toten Fleisch liegt dort in dir und ist tot. Du gehst dann zum Arzt zurück und er sagt, oh, das ist alles Unsinn, der Krebs ist gerade dort, ich kann den noch sehen. Gewiss ist er dort, aber er ist tot. Halleluja. Nun, der Blutstrom hat den Leib zu reinigen. Jedes Mal, wenn das Herz pumpt, zirkuliert das Blut durch den Leib und nimmt diese Infektion weg. Gewiss, das macht dich krank. Aber was, wenn du einen großen Humpen Fleisch dort in dir hängen hättest, irgendwo, so lange wie eine Schlange oder so dick wie dein Finger, und hängt dort drin und wäre tot. So viel totes Fleisch in dir und faul. Gut, natürlich, dein Blutstrom muss das reinhalten, wenn es hindurchpumpt. Aber es gibt einen toten Leib und das Ding hängt dort drin, weil das Leben ist da hinausgegangen. Die Kraft Gottes durch Glauben trieb es hinaus. Er ist ein Dämon und musste verlassen. Aber der Grund ist, die Menschen sind nicht unterrichtet. Sie gehen weg und geben auf. Und der gleiche Teufel steht gerade dort, um es wieder einzunehmen. Wenn Gott dir irgendetwas sagt auf diesem Podium durch seinen Geist, wenn es unter Inspiration ist, dann zweifle du das nicht an, oder sonst würde eine schlimmere Sache auf dich kommen, hat er gesagt. Denn Jesus sagte, der letzte Zustand von diesem Mann war 7-mal schlimmer als am Anfang. Ist das richtig? Wenn der unreine Geist aus diesem Menschen geht, geht er rum in dürre Städte, kommt zurück mit 7 andere Teufel. So, zweifle nicht dran in Unglaube und bleibe direkt dabei. Glaub es von ganzem Herzen und sage, nein, mein Herr, ich werde nicht von der Stelle mich bewegen. Ohne Rücksicht darauf, wie krank ich werde, das hat nichts damit zu tun. Dann, das erste Ding, weißt du, du wirst klarer werden. Alles wird dann richtig werden. Siehst du, es ist tot. Der Arzt hätte durch eine Operation dieses von dir genommen. Aber dieses gleiche Gewächs liegt in dir, aber ohne Leben in dir. Du sagst, ist da Leben drin, Bruder Brennen? Wird es dann mein Leben wegnehmen? Nein, mein Herr, das Leben ist ein getrenntes Leben von deinem Leben. Ich habe euch gerade gezeigt, dass ihr ein Leben seid und ein Wesen wird und dass das ein Leben ist und ein Wesen wird. Und ihr seid von Gott und das ist vom Teufel. Seht ihr, was ich meine? Dämonologie. Nun, du solltest mal sehen, wie das aussieht, wenn man da steht und es anschaut. Oh, es tut mir leid, es ist schon 3:30, es tut mir leid. Nun schau, Freunde, oh, wie braucht die Welt dieses? Ich habe ungefähr 7 Jahre quer durch Amerika gelehrt und diese Heilungsversammlungen gehabt. Und ich habe gerade eine gute Einsicht, um wieder durch das Land hindurch zu gehen und die Bibel zu lehren in Bezug auf Dämonologie, wie die Menschen verstehen können, was zu tun sei. Und das ist der Grund, dass ich auch zu diesen Versammlungen gehe und oftmals und ein Mann, nun, wenn ihr es nicht versteht, die Menschen kommen her und viele Male, unterbricht wieder, nun bedenke, dieser Mann, der daherkommt und sagt, dass er eine Gabe der göttlichen Heilung hat, die Gabe der göttlichen Heilung war in dir, als du geheilt wurdest. Du bist es, du bist diejenige. Jede Gabe wird durch Glauben und ohne Rücksicht darauf, wie viel Gabe des göttliche Heilung ich bekommen habe, ich glaube es von ganzem Herzen. Aber du könntest hier stehen und wenn du nicht diesen gleichen Art von Glauben hast, dann würde es dir kein Gutes bewirken. Ich könnte für dich Stunden und Wochen und Monate beten. Es sind nicht die Prediger mit göttlicher Heilung. Du bist es, der die Gabe der göttlichen Heilung hast. Du, der du glaubst, in göttliche Heilung, weil es ist durch Glaube, durch Glaube. Jede Wirkung Gottes ist durch Glaube. Die ganze Waffenrüstung Gottes ist durch Glauben. Wir haben nicht eine natürliche Sache von dieser Welt, aber alles in der Gemeinde, der christlichen Gemeinde, ist eine Glaubenshandlung. Schau doch diese Waffenrüstung Gottes an. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld, Gütigkeit. Ist das richtig? Alles ist übernatürlich. nicht natürlich. So, wir schauen nicht die natürlichen Dinge an, weil wir wirken im Übernatürlichen. Und die einzige Weise, worauf wir dieses fundieren können, ist Glauben. Und an dem, was Gott gesagt hat, dass die Wahrheit ist. Und so, wir schauen das Unsichtbare an. Und wir nennen die Dinge, die nicht sind, als ob sie wahr wären. Wie Abraham das sagt, und er, Amen. Abraham nannte die Dinge, die nicht waren, wie Gott sagt, als ob sie waren. Indem er 100 Jahre alt war, wandte er nicht an der Behauptung Gottes zum Unglauben. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie auch nicht. Bis und Sarah steht morgens auf, Gott sagte Abraham, dass Abraham, du wirst ein Baby haben. Sarah stand auf und er sagte, ich fürchte dich, Sarah. Und die ist eine gemischte Zuhörer, ja, aber hör zu. Gar kein Unterschied. Gut, Glory zu Gott, wir es haben. Was nur diese Namen alles bereitet. Ein Name zu dir, Sarah, wie fürchte dich? Was ein Unterschied, nicht anders. Jahre vergingen. Sarah, was ist damit? Kein Unterschied. 10 Jahre vergingen. Kein Unterschied. 20 Jahre vergingen. Kein Unterschied. Aber statt schwach zu werden, wurde Abraham stärker und stärker. Er wusste, dass es jedes Mal ein größeres Wunder wurde, weil er glaubte Gott und wandte nicht an die Verheißung Gottes in Unglauben. Er sagte, wir werden es haben. Und an einem Morgen fing die Frau Sarah an zu schwellen. Und der kleine Isaac wurde geboren, da Abraham Gott geglaubt hatte. Und er schaute die Dinge an, er rechnete die Dinge, die nicht waren, als ob sie waren. Nicht durch Gefühls und nicht durch Sehen. Du kannst nicht gehen nach deinem Gefühls oder nach deinem Sehen. Es ist durch Glauben. Und wenn Gott etwas bekannt gemacht hat und gesagt hat, welche Dinge du bittest, wenn du betest, glaubst, dass du es empfangen hast und halte daran fest. Gott hat es so gesagt und so soll es sein, muss es sein. Amen. Das sind Dämonen. Dann kommt ein Lied, Glaube im Vater, Glaube an den Sohn. Glaube an den Heiligen Geist, die drei in einem. Die Dämonen werden zittern und die Sünder werden aufwachen. Glaube in Jehova wird alles schütteln lassen. Das ist richtig. Oh, ganz gewiss ist es das. Habt Glaube in Gott. Schaut ihn an. Bewegt euch nicht. Bleibt an der Stelle stehen. Gott hat es so gesagt. Und nun Dämonen, was sind sie? Sie sind geistliche Wesen. Nun, der Arzt sagt, du hast Krebs, du hast TBC, du hast ein Star, oder du hast Rippenfellentzündung, du hast dieses. Es ist ein Teufel. Es ist ein Leben, und hinter dem Leben ist ein Geist. Wie viele wissen das und können sehen, dass ein Krebs oder ein Star, dass es ein Geist ist, der Leben in sich hat? Gut. Nichts kann leben ohne Geist. Siehst du? So. Es muss irgendwo ein Leben geben, um das wirken zu lassen. Sogar der Baum dort hat Leben in sich. Die ganze Wissenschaft in der Welt kann kein Blatt Gras machen. Habt ihr das gewusst? Sie machen irgendetwas, was ähnlich sieht, aber sie können die Form des Lebens nicht finden. Das ist Gott, siehst du? Jesus sagt zu dem Baum, verflucht bist du und wirst kein Frucht tragen, wird niemals Frucht tragen. Und sie liefen dann vorüber ungefähr um 8 Uhr am Morgen. Dann kamen sie um 11 Uhr wieder vorbei, als sie zum Mittag gingen. Dann sagte Petrus, schau den Baum an. Er war tot von seiner Wurzel an. Warum? Jesus hatte das Leben, was in dem Baum war, geflucht. Und das war auch in den Wurzeln. Und das Ganze starb. Halleluja. Der gleiche Christus kann ein Krebs von seinen Wurzeln an fluchen. Und das Ganze wird sterben. Der Baum stand da noch genauso, wie er vor einige Stunden dort gestanden hat. Aber du findest dann, dass die Blätter anfangen herunterzugehen. Und dann siehst du, wie die Rinde anfängt, sich abzuschälen und wie das Ganze anfängt abzunehmen, Tag nach Tag, Woche nach Woche, und nach einer Zeit, wenn ich kein bisschen mehr von dem Baum bin. Halleluja. Krebs, Tumor, Tag und was es ist, wird zu gehen haben, wenn Christus ist. Er treibt die Teufel aus und er sagte, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben, neue Zungen werden sie reden, wenn sie Schlange aufnehmen oder was Tödliches trinken, wird ihnen nicht schade. Wenn sie die Hände legen auf die Kranke, werden sie gesund werden. Liebt ihr ihn? Es tut mir leid, dass ich euch eine Stunde hier heute Nachmittag gehalten habe, dass ihr hier gesessen habt. Liebt ihr den Herrn? Nun, was wird geschehen, wenn du Christus als deinen Arzt angenommen hast und glaubst im Herzen, dass irgendetwas mit dir geschehen ist und du glaubst, du geheilt bist? Bist du bereit zu glauben, dass du geheilt bist? Dann lass der Teufel dir nichts anderes anheften, aber haltet fest dran. Der Arzt sagt, Herr Doktor, sag mal, ich habe auch,
und das nun die 20 Uhr. Weil in deinem Herzen weißt du, was geschehen ist. Und das erste, die Glocke wird klarer. Und ich sage, ich wundere mich, was ist mit der Sache geschehen? Und ich sage, ich sage, was ist mit der Sache geschehen?
Lass uns unsere Häupter jetzt einen Augenblick beugen. Und Bruder Willett, möchtest du vielleicht hierher kommen, einen Augenblick, Bruder? Nun, himmlischer Vater, wir sind dankbar für das Blut Christi. Und vielleicht, so dann und wann, benutze ich oder gebrauche ich keine Weisheit, Herr, indem ich so lange spreche. Aber ich habe vielleicht das Gefühl wie Paulus, der auch eine ganze Nacht predigte. Und ein kleiner Junge fiel aus dem Fenster und wurde getötet. Und jener Apostel mit dem Wort Gottes in seinem Leben ging hin, legte sein Leib über den Jungen und Leben kam in ihn hinein. Und er lebte wieder. Teure Gott, ich bin mir klar darüber, dass der Sonnenuntergang von dieser großen Zivilisation jetzt untergeht. Und dass es schon weit gefordert ist. Die Mitte des Tages liegt schon hinter uns und die Abendschatten fallen. Großes Licht ist im Gange, ist ein Begriff hervorzubrechen von dem Königreich Gottes, seine Stelle einzunehmen in dieser großen Dunkelheit, die kommt über diese Erde. Gott, ich bin mir klar darüber, dass ich jeden Tag älter werde. Lass mich gehen, Herr, gib mir Kraft, hilf mir, diese große Wahrheit überall zu sagen. Und hilf uns morgen Nachmittag, dass wir noch mehr davon verstehen werden. Und teuer Gott, segne diese kleinen Zuhörerschau heute Nachmittag. Heute Abend, wenn sie sich alle sammeln für eine Heilungsversammlung, möge jeder Mann und jede Frau hingehen zu einem anderen und reden und sagen, nun, ihr habt jetzt keinen Zweifel mehr, wir verstehen jetzt, wo das herkommt, wir wissen, es ist ein Teufel, wir wissen, dass wenn er geht, dann muss es kommen, ein Befehl, ein Auftrag Gottes, er muss gehen, Gott hat es so gesagt, dass es getan wird, und er muss verlassen, und dann möge sie hier hinausgehen und sich freuen und ihre Heilung in Anspruch nehmen. Lass nichts in ihren Wegen mehr stehen. Nur gehen und glauben. Und Gott möge diese kleine Gemeinde hier und diese andere mitarbeitende Gemeinde eine Erweckung haben nach dieser Versammlung her, dass sie einfach hinaustragen und viele hunderte Seelen des Königreichs Gottes gebracht werden. Gewährt, Vater, möge Männer und Frauen hier von diesem ganzen Lande und andere Städte, möge sie die Botschaft zurückbringen zu ihren Gemeinden und möge sie eine altmodische Erweckung haben. Gewähre es, Herr, vergib uns unsere Sünde jetzt und hilf uns, um deine Knechte zu sein. Im Namen Jesu Christi, Amen. Frage mich nur, während ich hier so sitze, gibt es hier einen Sünder heute in dem Gebäude, der sagen möchte, Bruder Brennan, gedenke meinen Gebet? Willst du dann bitte deine Hand heben? Ist da irgendeine sündige Person? Gott segne dich, Dame. Ist dort? Gott segne dich, mein Herr. Und du, und du, und du, Gott segne dich. Ich frage mich jetzt nun, das ist eben eure Angelegenheit. Siehst du, ich glaube nicht daran, hineinzugehen in der Versammlung. Ich kritisiere nicht andere, die das so tun, aber ich glaube nicht daran, in die Versammlung hineinzugehen und dann zu versuchen, irgendjemand rauszuziehen. Siehst du? Kein Mensch kann kommen, es sei denn, dass der Vater ihn sieht. Siehst du, das ist richtig. Du wirst ihn vielleicht rausziehen gegen sein Willen, siehst du? Aber wenn Gott an deinem Herzen klopft, dann bist du die meistbevorrechte Person in der Welt. Ihr wisst einfach nicht, zu wie viele Leute ich geredet habe. Das war Dämonologie, Teil 1, im physischen, im leiblichen Bereich.